Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind zum ersten Akzente-Gottesdienst im neuen Jahr. Wobei, neues Jahr kann man ja schon fast nicht mehr sagen. Dieses Jahr ist auch schon beinahe 4 Wochen alt und also gar nicht mehr so neu. Wobei, wenn man mal zurückguckt und sich diese letzten Woche anguckt, dann denkt man ja, gefühlt war eigentlich erst Weihnachten und jetzt ist irgendwie schon kurz vor Ostern. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dann kommt immer dieser Standardsatz, diese Floskel, wie schnell doch die Zeit vergeht. Wie schnell sind doch wieder 4 Wochen um und wie schnell wird auch dieses Jahr wieder vorbei sein und wir sind alle älter geworden. So ist es eben, die Zeit vergeht und man hat so den Eindruck, sie vergeht irgendwie immer schneller. Objektiv stimmt es natürlich nicht, ist ganz genau festgelegt, wie lange eine Sekunde dauert und die hat vor 30 Jahren genauso lang gedauert, wie sie eben heute dauert. Aber so subjektiv haben wir den Eindruck, es geht irgendwie alles immer schneller. Vielleicht hat es ja auch was mit dem Alter zu tun. Je älter man wird, desto geringer wird ja auch der Anteil der Jahre, die im eigenen Leben mit dabei sind und vielleicht auch manches andere mehr. Dass man so mitbekommt, wie viel sich doch eigentlich auch verändert, und man den Eindruck hat, man kommt da irgendwie nicht mehr so richtig hinterher. So wie die mit dem Arbeitsamt dann mit diesen neuen Managementmethoden einfach nichts anfangen konnte. Man kann es in ein paar Dingen tatsächlich auch festmachen, dass sich Veränderungen immer schneller durchsetzen. Zum Beispiel in der Art, wie wir kommunizieren. Das klassische Telefon, das kennen Sie noch, also früher mit Wählscheibe und dann mit Tasten und mit einer Schnur dran. Das brauchte von der Erfindung bis zu seinem 100-millionsten Nutzer 75 Jahre. Also so lange hat es sich gedauert, bis sich das so allmählich dann durchgesetzt hat. Beim Mobiltelefon waren es dann nur noch 16 Jahre von der Erfindung bis zum 100-millionsten Nutzer. Und noch schneller ging es bei den Smartphones. Da hat man es geschafft, innerhalb von 10 Jahren die Hälfte der Weltbevölkerung damit zu versorgen. Und das hat natürlich nicht nur Einrichtungen, Auswirkungen darauf, wie wir mit Technik umgehen, das hat natürlich viel weitreichende Auswirkungen auch daran, wie wir kommunizieren und wieso wir unser Miteinander gestalten. Aber man merkt es eben nicht nur an der Technik, man merkt es ja auch an der Gesellschaft, dass sich da vieles tut. Also wer von Ihnen hätte vor 10 Jahren damit gerechnet, dass wir 2019 ein drittes Geschlecht haben? Da wären Sie nicht drauf gekommen. Oder wer hätte damit gerechnet, vor 10 Jahren, dass einmal ein exzentrischer Millionär die USA regiert? Gut, da hätte man vielleicht draufkommen können, aber trotzdem, so richtig erwartet haben wir es nicht. Und wer hätte erwartet, dass auch, oder vor 10 Jahren damit gerechnet, dass in Europa wieder Rechtspopulisten an die Macht kommen mit Parolen, von denen man eigentlich meinte, die seien schon in der Mottenkiste der Geschichte verschwunden? Also es ändert sich vieles und vieles von dem, was sich da tut, damit können wir nicht rechnen oder schon gar nicht damit umgehen. Nun gibt es da verschiedene Möglichkeiten, auf diese rasanten Veränderungen zu reagieren. Zum Beispiel mit Entschleunigung. Das ist so ein Wort, das in den 90er Jahren aufgekommen ist und man hat versucht, alles doch etwas langsamer anzugehen. Slow Food war dann mal eine Weile so eine ganz wichtige Bewegung. Die Idee, das Leben zu entschleunigen, ist natürlich schon älter. Im 19. Jahrhundert gab es in England eine Bewegung, die durchsetzen wollte, dass die Höchstgeschwindigkeit von Eisenbahnen auf 10 Kilometer pro Stunde festgelegt wird. Wir wissen alle, die Idee ist gescheitert. Und ich glaube, so wird es mit vielen anderen Sachen auf. Es lässt sich einfach nicht aufhalten, dass sich eben vieles in unserer Gesellschaft verändert und dass es sich auch sehr schnell verändert. Oder das andere, das ist schon angeklungen, wie kann man auch darauf reagieren, indem man sich abgrenzt. Es gibt da dieses Gefühl, ich verliere so die Kontrolle und ich verliere die Selbstbestimmung über mich und über mein Leben. Also grenze ich mich von all dem ab. Indem man wieder Grenzen aufrichtet und andere, die einem so in Frage stellen, eben draußen hält. Indem man sich auf das konzentriert, das Alte und das Bewährte festzuhalten. Das erleben wir in der Politik genauso wie auch so im Privaten, wo es so eine Tendenz gibt, sich dann immer mehr auch so ins Private zurückzuziehen und zumindest die eigenen vier Räume vor allzu großer Veränderung zu schützen. Und wir erleben es in diesem Satz, den es auch schon länger gibt, aber den man immer wieder hört, das war schon immer so und das haben wir immer so gemacht und warum sollte ich was ändern, wenn das schon seit Jahren und Jahrzehnten so funktioniert hat. Aber ich glaube, dass so eine Taktik genauso erfolgreich ist wie der Versuch, die Höchstgeschwindigkeit von Eisenbahnen auf 10 Kilometer zu begrenzen. Es wird uns nicht gelingen. Wir leben, und das haben wir am Anfang auch schon gehört, in einer Welt, die sich verändert und die sich wandelt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich vieles tut und vieles anders geworden ist in den letzten Jahren. Und wir erleben das natürlich auch in der Kirche, dass sich vieles tut und verändert und wir so richtig gar noch nicht absehen können, wohin die Reise geht. So ein bisschen schon, aber eben nicht konkret. Nun ist es ja kein neues Phänomen, dass sich die Welt verändert, dass sich Gesellschaften verändern. Das gab es auch schon immer. Und immer wieder mussten sich Menschen auch darauf einstellen und sich fragen, wie gehe ich mit solchen Veränderungen um? Nicht immer geschahen die freiwillig, das wissen wir auch. Und oft, das geht vielen heutzutage ja auch so, waren diese Veränderungen auch mit Verlusten verbunden. Wenn etwas anders wird, dann verliere ich auch das, was eben bisher galt oder bisher so wichtig war. Und immer war auch die Tendenz da, sich wieder nach der guten alten Zeit zu sehnen, damals, als alles noch einfacher und übersichtlicher war. Wobei, das wissen wir auch, die gute alte Zeit so gut oft auch nicht war. Und es war immer auch die Furcht da vor dem, was denn so auf uns zukommt. Das ist ja immer so das, was wir auch nicht wissen. Was werden die nächsten Wochen, Monate, Jahre denn noch so alles bringen? Auf was müssen wir uns einstellen? Ich möchte uns mitnehmen in eine Epoche, in eine Zeit in der Bibel, in der das ähnlich war, in der es auch so war, dass sich Menschen plötzlich zurechtfinden mussten in einer ganz anderen Situation, in einer ganz anderen Gesellschaft, in denen sich alles von heute auf morgen sehr radikal verändert hat. Sie wussten, es kann nicht mehr so weitergehen wie früher, das war völlig ausgeschlossen, dafür war zu viel passiert, aber sie mussten sich auch diesen Veränderungen stellen und jetzt sehen, wie kommen wir denn damit zurecht? Die Zeit, die ich meine, ist auch schon eine Weile her. Wir gehen ins 6. Jahrhundert vor Christus in die Zeit, als das kleine Land Juda mit der Hauptstadt Jerusalem von den Babyloniern erobert worden ist. Babylonier, das war damals die Großmacht im alten Orient. Das hat sich immer so ein bisschen verschoben. Da gab es Ägypten, dann mal die Assyrer, die Babylonier, später die Perser und die hatten immer das Sagen. Und wie das dann Großmächte so machen, die versuchen, ihren Einflussbereich auszudehnen und andere Länder zu unterwerfen. Und das haben die Babylonier auch mit Juda und mit Jerusalem gemacht. Und die Leute in Juda und Jerusalem, ausgestattet mit einem großen Selbstbewusstsein, haben gedacht, wir können uns dem entgegensetzen und haben sich gewehrt. Und das Ende vom Lied war, dass Jerusalem zerstört wurde und der Tempel platt gemacht wurde. Teile der Bevölkerung des Landes wurden umgesiedelt nach Babylonien und wohnten da jetzt in kleinen Kolonien beieinander. Für die Menschen damals war das nicht nur eine Zeit der Veränderung, das war für die einfach eine Katastrophe. Jerusalem in Trümmer, der König weggeführt, das Könighaus David existierte nicht mehr. Dieses Königshaus, von dem man doch von Gott versprochen bekam, dass es auf ewig bestehen wird, es ist nicht mehr da. Und viel schlimmer, dass der Tempel in Trümmern lag. Der Tempel, dort, wo doch eigentlich Gott wohnt. Das war so die Mitte ihrer Welt. Es war irgendwie klar, solange der Tempel noch steht, ist alles in Ordnung. Da kann außenrum sein, was will. Es gibt so einen Ort, an dem kommen wir zur Ruhe. Da gehen wir hin, da sind wir unserem Gott ganz nah. Und das alles gibt es nicht mehr. Die Welt war aus den Fugen geraten. Man wurde in eine neue Zeit, in eine neue Epoche, in ein neues Land verpflanzt mit ganz anderen Werten, mit ganz anderen Göttern, die dann anscheinend auch noch größer, mächtiger und erfolgreicher waren als der Gott Israels, weil er konnte sie ja nicht schützen. Und man sehnte sich dann dort auch nach der guten alten Zeit, wie es denn mal früher war, als wir noch in unserem beschaulichen Juda gewohnt haben. Und so saßen sie an den Flüssen von Babylon und weinten. Und das Ganze kann man in den Psalmen nachlesen. Sehr schön beschrieben und sehr zu Herzen gehend. Und wer es sich lieber hört, der kann dann bei Bonnie M. nachhören, bei The Rivers of Babylon. Und den Leuten, die dort jetzt in Babylonien sind, denen schreibt der Prophet Jeremia einen Brief. Jeremia ist zurückgeblieben in Juda und von denen hätte man vielleicht am allerwenigsten erwartet, dass er jetzt einen Brief schreibt. Denn Jeremia war einer von denen, die das Ganze auch so vorausgesagt haben. Die gesagt haben, es wird eine Katastrophe enden, wenn ihr euer Verhalten nicht ändert. Und immer wie das dann so ist mit solchen Leuten, man hört nie auf sie, man sperrt sie ein, wirft sie in einen ausgetrockneten Brunnen, verprügelt sie, aber möchte die Botschaft nicht hören. Und dann, so im Nachhinein, haben sie erkannt, nee, da hat er eigentlich recht. Es ist so gekommen, wie er es uns gesagt hätte. Und wenn Jeremia jetzt einen Brief schreibt, könnte man ja erwarten, dass er da reinschreibt, da seht das mal wieder. Hättet ihr früher auf mich gehört, wäre es vielleicht nicht so schlimm gekommen, selber schuld. Aber das macht er eben gerade nicht. Den Brief, den er an die Exilierten in Babylonien schreibt, der klingt ganz anders. Und ich lese uns mal einige Verse daraus vor. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ: Baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es euch auch gut. Da geht es nicht um den Blick zurück, nicht zum Blick auf den, was man denn so verloren und was man eingebüßt hat. Sein Blick geht nach vorne. Es werden keine Tränen über das vergossen, was vergangen ist, sondern es wird so die Zuversicht gestärkt und geschärft auf das, was noch kommen wird. Da ist nicht die Rede davon, dass er denen schreibt, da wo er jetzt sei, das ist nicht der Platz, wo er hingehört. Nein, er sagt ihnen, dahin hat euch jetzt Gott gestellt und hier ist euer Platz. Ich möchte das, was Jeremia hier schreibt und was er dann auch im Folgenden schreibt, mal ein bisschen aufnehmen und so auf unser Thema auf 6 Punkte herunterbrechen, von denen ich denke, dass es vielleicht uns hilft, auch mit einer veränderten Welt und mit den Veränderungen umzugehen. Und mein erster Punkt, der klingt etwas banal und heißt, es ist, wie es ist. Gott hat uns an diesen Ort und an diese Zeit gestellt und hier sind wir jetzt und hier leben wir und hier arbeiten wir und hier tragen wir Verantwortung. Es gibt einen Schweizer Politiker, James Schwarzenbach, der hat da mal einen Satz drüber geschrieben, ansonsten muss man ein bisschen aufpassen, der war so ein bisschen nationalistisch eingestellt, aber den Satz finde ich nicht schlecht von ihm. Da schreibt er, es gibt für das Christentum keine schlechten und keine besseren Zeiten, es gibt nur eine gute Zeit, das ist diejenige, in welche ihn der Herrgott hineingestellt hat. Die gute Zeit ist die Zeit, in die der Herrgott uns hineingestellt hat. Das sind wir jetzt. Es mag uns nicht alles gefallen, was in dieser Zeit so passiert. Und wir müssen mit Entwicklungen umgehen, die wir nicht beeinflussen können, die einfach auf uns zukommen. Wir hadern manchmal, vielleicht auch mit uns selber und mit den Entscheidungen, die wir so im Laufe unseres Lebens getroffen haben. Vielleicht sind wir auch unzufrieden mit anderen oder mit uns selber und würden vieles auch anders machen, wenn wir die zweite Chance hätten. Aber dennoch, bei all diesem Unbehagen, das sich manchmal auch einstellt, es ist deswegen eine gute Zeit, weil es die Zeit ist, in die Gott uns hineingestellt hat, in die er uns haben will und zu der wir eben gehören. Und mein zweiter Punkt, wenn man das einmal so akzeptiert hat, da bin ich jetzt also und hier habe ich meinen Platz und habe ich meinen Ort, der hat, denke ich, damit auch zu tun. Mein zweiter Punkt würde heißen, bleib gelassen. Es gibt ja diesen Satz aus der Bergpredigt, Sie kennen ihn vielleicht, den Jesus einmal sagt, quält euch also nicht mit Gedanken an morgen, der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Wenn man das so hört, klingt es mal so ein bisschen nach Sorglosigkeit, sich nicht sorgen zu müssen, aber das geht ja noch weiter und das sagt eben auch, es genügt, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und das wieder, denke ich, klingt nach Gelassenheit. Jesus weiß durchaus, dass wir uns manchmal einfach plagen mit dem, was so im Leben auf uns zukommt. Aber er sagt auch, mutet euch nicht zu viel zu. Er fordert uns nicht auf, mehr zu tragen, als wir können und als wir leisten können. Aber da drin steckt dann auch die Aufforderung, doch das aufzunehmen, das anzunehmen, was uns eben auch zu tragen aufgegeben ist und was wir können. Und darum hat Gelassenheit für mich immer auch was mit Verantwortung zu tun. Dass ich einfach sehe, wo kann ich denn das, was ich wirklich auch tun kann, was ich irgendwie schaffen kann, wo kann ich das tun? Wir können uns natürlich darüber aufregen, dass in unserer Gesellschaft immer weniger miteinander geredet wird und dass man so vereinzelt. Das werden wir jetzt nicht von heute auf morgen ändern können. Aber wir können zum Beispiel in der Familie was dagegen tun, indem wir da darauf achten, sich Zeit zu nehmen, miteinander zu reden, eben nicht nebeneinander herzuleben, sondern einfach auch zu wissen, was einen bewegt. Wir können uns auch darüber aufregen, dass der Umgang miteinander verroht und dass Beschimpfungen und auch so Ausfälligkeiten zunehmen. Das können wir auch nicht von heute auf morgen ändern. Aber wir können da, wo wir mit anderen zu tun haben, zum Beispiel bei der Arbeit, doch einfach respektvoll und höflich miteinander umgehen. Wir können dann auch mal zu Fehler stehen, auch wenn einem das als Schwäche ausgelegt werden kann. Und wir können Geduld mit anderen haben, wenn sie eben nicht ganz so immer das machen, was wir uns denn vorstellen und denken, wie das laufen soll. Das wäre doch schon mal ein Anfang, der an uns liegt. Und natürlich können wir auch darüber nachdenken, wie man denn den Klimawandel aufhält und die Ungerechtigkeit beseitigt. Und das werden wir auch nicht von heute auf morgen lösen, aber wir können so in unserem Alltag mal schauen. Wo können wir denn da Verantwortung übernehmen? Wo haben wir vielleicht auch so Gewohnheiten, die wir uns angewohnt haben und von denen wir doch eigentlich wissen, sie sind weder für uns noch für die Welt im Ganzen gut, da mal anzufangen und da Verantwortung zu übernehmen. Denn in der Regel liegt es ja nicht daran, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Das ist ja immer so ein Umsetzungsproblem, dass es uns einfach schwerfällt, das mal so als richtig Erkannte dann auch wirklich zu tun. Und ich glaube, was zur Verantwortung auch gehört und was Jesaja ja in seinem Brief an die Exilierten auch schreibt, ist, seid um das Wohl der Städte besorgt und betet für sie. Das ist auch Teil unserer Verantwortung. Nämlich für andere zu beten, Verantwortung auch so in geistlicher Hinsicht zu übernehmen, zu schauen, wo liegt denn was im Argen, wo kann ich andere in mein Gebet mit einschließen. Wenn wir die Welt auch nicht gleich verändern können, aber für sie beten, das können wir immer. Mein dritter Punkt, sei kritisch. Wenn Sie mal zu Hause weiterlesen, Jeremia 29, da steht dieser Brief drin, dann wird er in den nächsten Versen auch sehr kritisch und sagt, ich weiß, es gibt bei euch viele, die erzählen euch als Propheten von dem, was euch erwartet. Die malen euch in den herrlichsten Farben aus, wie die Zukunft sein wird. Glaubt denen nicht. Das sind Träumer. Ja, passt auf, was die euch sagen. Das ist auf jeden Fall nicht das, was Gott euch zu sagen hat. Das gibt es immer wieder, dass uns Leute erzählen, wie die Zukunft sein wird und die doch selber keine Ahnung haben, wie es wird. Zukunftsforscher haben das schon gemerkt. Also es gibt ja tatsächlich Forscher, die sich damit beschäftigen, wie die Zukunft sein wird. Und die sagen, das ist total schwierig vorauszusehen. Wir können das eigentlich nicht. Weil unser Blick in die Zukunft oft eben nur die Verlängerung der Gegenwart ist. Und wir gar nicht sagen können, wie uns selber die Zukunft verändert. Man merkt es am besten, wenn Sie sich mal so ältere Filmchen anschauen, in denen eine Vision von der Zukunft entworfen wird. Es gibt so einen Film aus den 70er Jahren, da macht man sich Gedanken darüber, wie die Welt im Jahr 2000 sein wird. Und dann laufen da alle Männer rum und tragen Koteletten. Das passt in die 70er, aber nicht mehr ins Jahr 2000. Ja? Oder einer zündet sich am Arbeitsplatz eine Zigarette an. Jahr 2000 undenkbar. Aber das ist immer das Problem, weil die in die Zukunft schauen, dass wir doch von dem ausgehen, was wir gerade haben und meinen, das sei in 30, 40 Jahren vielleicht nicht viel anders, aber das können wir nicht wissen. Und das nehme ich einfach von Jeremia auch mit, ein bisschen kritisch zu sein gegenüber denen, die uns immer so erzählen, wie alles sein wird. Kritisch gegenüber denen, die uns das Blaue vom Himmel versprechen, genauso wie diejenigen, die den Weltuntergang ankündigen. Wahrscheinlich wird unser Weg irgendwo dazwischen sein. Und kritisch, das beziehe ich dann auch auf das, was uns dann immer so als wichtig und als gerade bedeutend verkauft wird, was eben gerade dran ist. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig. Und auf wen hören wir denn, wenn wir auch darüber Gedanken machen, wie alles wird? Und wissen wir wirklich immer so ganz genau, was wirklich geboten und zu tun ist? Oder kann es nicht auch ganz anders sein? Aber das meine ich jetzt nicht, dass man eben nicht mehr auf andere hören sollte. Das möchte ich gerne nochmal betonen. Deswegen wäre mein vierter Punkt auch der Punkt, frag andere. Wie gehen wir mit Veränderungen um? Wir könnten mal andere fragen. Die Geschichte von Jeremia, die erzählt uns nämlich auch, dass das ja auch schief gehen kann, wenn man eben nicht auf andere hört, also nicht auf Propheten hört, die vielleicht ganz gut wissen, wie das werden kann. Und es ist ja auch gar nicht schlecht, sich mal dann von anderen, diesen Blick von anderen einzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Das machen wir eigentlich nicht so gerne, weil das könnte natürlich auch heißen, wir werden da in Frage gestellt mit dem, wie wir sind und was wir tun. Das ist immer auch mit etwas Schmerzen verbunden. Aber wenn sich alles verändert in dieser Welt und davon gehen wir mal auf, dann können wir nicht davon ausgehen, dass wir uns eben nicht auch verändern können und sollten. In der Kirche macht man das gerade oder so in Ansätzen ganz besonders, indem man auch mal auf andere schaut und sagt, was haben denn die für Erfahrungen gemacht und wie gehen die mit einer veränderten Gesellschaft um? Und für viele geht der Blick da in Richtung England und in Richtung Niederlande. Weil in England und Niederlande ist eine Sache, denen ist eine Sache gemeinsam. Sie haben nämlich erlebt, wie innerhalb von kürzester Zeit Volkskirche mehr oder weniger zerbröselt ist. Wie die massiv an Mitgliedern und an Einfluss verloren haben. Und wenn es nicht alles genauso kommen muss wie dort, so denke ich, ist es tendenziell doch auch mit dem vergleichbar, was uns bevorsteht. Und was machen die denn jetzt damit? Was machen die mit so einer ganz neuen Situation, in der alles, was man bisher gemacht hat und was bisher richtig war, nicht mehr so gilt? Die sind uns da schon ein bisschen weiter und die haben jetzt zum Beispiel angefangen, sich nicht zurückzuziehen, sondern neue Gemeinden zu gründen. An ganz unterschiedlichen Orten, nämlich dort, wo Leute zusammenkommen. Da trifft sich eine kleine Gemeinde im Nebenraum eines Second-Hand-Ladens und feiert dort Gottesdienst. Oder man kommt in Sheffield zum Brotbacken zusammen, weil es für die Leute wichtig ist. Die können sich dann oft das Geld knapp, die sind dankbar dafür und feiern da noch eine kleine Andacht miteinander. Also man hat so angefangen zu sagen, wir brauchen neben unserer traditionellen Gemeinde noch viele kleine Gemeinden, die auch Gemeinden sind und in denen wir so Neues entdecken und Neues wagen. Fresh Eggs hat man das Ganze dann auch genannt. Und wenn man das mal so sieht, was da so geht, verändert es auch den Blick auf Kirche, auf Gemeinde. Und ich denke, es zeigt uns auch, dass so Veränderungen, die Kirche und Gesellschaft betreffen, eben nicht immer nur ganz schlimm sein müssen und man muss Angst haben, was alles verloren geht. Man hat da durchaus auch neue Möglichkeiten, die sich eröffnen. Ein fünfter Punkt, der ist auch gut biblisch und den habe ich vom Apostel Paulus, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das ist ja so. Also Veränderungen sind ja nicht immer alle schlecht, da tut sich ja auch viel Gutes auf, auch so mit den neuen sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Da muss man sich ja nicht nur davon abgrenzen, die kann man ja auch durchaus auch sinnvoll aufnehmen und nutzen. Und dann irgendwie sagen, ich mache eben nicht mit bei all den Beschimpfungen, bei dem Hass, aber da, wo es gute Möglichkeiten ist, da bringe ich mich ein. Und das ist einfach auch das, was wir uns immer wieder bewusst machen wollen. Was wollen wir denn so erhalten? Was ist uns wichtig? Und was möchten wir auch in all den Veränderungen behalten? Was lassen wir uns nicht nehmen? Das Volk Israel hat es übrigens auch gemacht, als sie da im Exil waren. Da haben sie auch angefangen, sich zu überlegen, was macht uns denn aus und was wollen wir uns denn behalten? Und das hat ihnen auch geholfen, so in all den Veränderungen beieinander zu bleiben und sich nicht zu verlieren und nicht unterzugehen in dem Ganzen. Behaltet das Gute, prüft das, wendet euch auch gegen das, was irgendwie schlecht ist. Das müssen wir auch machen und manchmal so Grenzen ziehen und sagen, da machen wir jetzt nicht mit, aber überlegt auch, was ihr behalten wollt in all den Veränderungen hinweg und hindurch. Ja, was ist es das, was wir nicht verlieren wollen? Wir wollen nicht verlieren, dass wir die Möglichkeiten haben, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir wollen natürlich Gottesdienste feiern, auch wenn sie vielleicht in anderer Form sein werden und zu anderen Zeiten. Wir wollen, dass Menschen zusammenkommen und sich treffen und Gemeinschaft haben. Wir wollen eintreten dafür, dass diese Gesellschaft gerecht und solidarisch ist. Und wir wollen, und das glaube ich, ist auch so unsere Aufgabe als Kirche, was wir behalten sollten, auch andere an Gottes Gebote und an seine Verheißung erinnern und sie einladen. Behaltet das Gute. Mein sechster Punkt, der nicht zufällig am Ende steht, vertraut dem Gott, der dich begleitet. Das zieht sich auch dann durch Jeremias Brief hindurch. Baut Häuser, gründet Familien, denn euer Weg ist eben noch nicht zu Ende. Gott ist nicht fertig mit euch, nicht mit dem Volk Israel damals und natürlich auch nicht mit uns. Manchmal, das erleben wir auch, stellt er uns allerdings auch auf eine Probe, da müssen wir uns erstmal bewähren, auch mit viel Geduld an das Ganze hereingehen oder mit einer gehörigen Portion Gelassenheit. Romano Guardini, ein katholischer Theologe, der hat mal geschrieben, Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Ich glaube, das ist das Geheimnis, auch mit Veränderungen umzugehen. Dass wir wissen, im Letzten sind wir immer geborgen, im Letzten hält uns Gott. Und das macht uns die Hände frei, diese Welt zu gestalten, Kirche zu gestalten, Gemeinde zu gestalten, unser Leben zu gestalten. Und es macht uns aber auch offen für das, was uns noch begegnen wird und offen für das, was auf unserem Weg liegt. Amen.